Jesus, sei du der Mittelpunkt in unserer Stärke, in unserer Schwäche, in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Und schenke du uns jetzt, dass wir das hören, was du uns zu sagen hast. Danke, Jesus, König unserer Gemeinde. Amen. Mein Glaube, mein Geld, Teil 2. Zu Beginn drei mögliche Missverständnisse. Erstes mögliches Missverständnis: Peter muss über das Thema predigen, damit die Gemeindekasse gefüllt wird. Kurz gesagt, die Gemeinde will mein Geld. Oh, jetzt habe ich schon zu weit gegangen. Ah, so. Eines der klassischen Kritikpunkte an Kirche und Gemeinde. Die anderen sind: erstens, was da erzählt wird, hat nichts mit meinem Leben zu tun. Zweitens, was die da erzählen in der Gemeinde oder in der Kirche, leben die eh nicht, es sind alles nur Heuchler. Und der dritte Punkt eben, die wollen nur mein Geld. Ich bin sehr froh, dass wir keinen akuten Notstand in der Kasse haben. Und natürlich bin ich froh, wenn wir in der Gemeindekasse Geld haben, um die Arbeit zu machen, das Haus in Stand zu halten und andere zu unterstützen, die Projekte hier laufen zu lassen. Aber diese zwei Predigten sind aus meiner Sicht nicht dann erfolgreich, wenn jetzt viele von euch ihren Gemeindebeitrag erhöhen. Natürlich ist das schön, aber das ist nicht das Ziel der Predigt. Der größte Erfolg, den ich mir vorstellen kann, und das ist auch das Ziel, das ich mit diesen beiden Predigten verfolge, dass viele von uns, und da nehme ich mich jetzt extra mit rein, dass wir nicht mehr von den Gedanken ans Geld beherrscht sind, sondern dass wir in eine Freiheit in unsere Gedanken und in unser Herz kommen, was dieses ganze Thema anbelangt. Dass unser Herz frei wird, sich um Jesus zu drehen und sich um den Dienst, in den er uns gestellt hat, zu drehen, sich um anderen Menschen zu dienen. Gott versorgt jeden von uns auch mit Geld. Und wir sollen damit fröhlich haushalten, Gutes tun und es genießen. Aber eben nicht davon beherrscht werden, dass wir ängstlich das festhalten, was wir gerade in der Hand haben. Also statt die Gemeinde will mein Geld, Gott will mein Herz. Gott will alles, den Kern, das Tiefste, das Entscheidungszentrum. Und das nicht, weil Gott so habgierig ist und sagt, ich will unbedingt dein Herz und ich brauche das und ich brauche jemanden, der mir sagt, wie toll ich bin. Nicht, weil er bedürftig ist, sondern weil er weiß, dass Menschen dann am glücklichsten sind, dass es Menschen dann am besten geht, wenn sie ganz von Gott erfüllt sind. Wenn sie nicht irgendetwas anbeten, sondern wenn sie Gott anbeten, den großen Erschaffer, den mächtigen Gott von Himmel und Erde, dem alles gehört. Dafür sind wir gemacht und das ist unsere Berufung, ihn anzubeten. Bis heute rätseln Bibelwissenschaftler über den Sinn und Unsinn mancher Reinheitsvorschriften im dritten Buch Mose. Wieso manche Tiere nicht gegessen werden sollten oder über die ein oder andere Vorschrift. Die meines Erachtens plausibelste Deutung ist, Gott gibt seinem Volk eine Ordnung, die das komplette Leben umfasst. Auch den ganzen Alltag. Wenn Gott, und ich sage bewusst Gott und nicht die EFG Derschlag, wenn Gott den Anspruch auf mein ganzes Leben hat, beziehungsweise ich ihm jetzt schon diesen Anspruch übergebe, dann hat Gott auch Anspruch auf alle meine Zeit, mein ganzes Herz und eben auch mein Geld. Und das gehört wiederum nun zu meinem Jahresziel, dass ich sage, ich möchte, dass wer in der EFG Derschlag dieses Jahr die Predigten gehört hat und verstanden hat, dass der weiß, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und dass er von sich sagen kann, in dieser Position stehe ich zu Jesus. Da ist mein Herz, das ist noch in meinem Herzen, aber ich möchte, dass mein Herz eben ganz bei Jesus ist. Gott will dein Herz Und dir kann nichts Besseres passieren, als wenn dein Herz ganz bei ihm ist. Zweites mögliches Missverständnis, und nun geht es auch etwas schneller, keine Sorge. Mit den Predigten zum Thema Geld stellt Peter neue Gesetze auf, wie viel jetzt jeder geben muss. Wo Gott ist, da ist Freiheit. Und auch wenn es heute etwas um das Thema gehen wird, so am Rand und vielleicht noch ein bisschen am Schluss, wie viel, bin ich überzeugt, dass Freiheit da ist und dass das Wort Gottes uns Türen öffnet, dass es uns guten Rat gibt, wie wir geben sollen. Aber auch eben wieder zu unseren Gunsten. Es soll aus dem Herzen kommen, aus der Freiheit, nicht aus Zwang. So haben wir gerade nochmal von dem Predigttext der letzten Woche gehört. Denn einen fröhlichen Geber, so steht es dann im nächsten Kapitel, hat Gott lieb, schreibt Paulus. Also das fröhliche Herz ist wichtiger als der Betrag oder als der prozentuale Anteil oder was auch immer. Gott führt in die Freiheit, nicht in die Gesetzlichkeit. Ja, und nur noch das letzte mögliche Missverständnis: Geld ist böse. Ist Sex böse? Ist Macht böse? Nein. Aber all das und noch viel mehr kann uns zum Götzen werden, kann unser Herz ja richtig packen, ergreifen und ja uns auch in eine Unfreiheit führen. Es sind schöne Dinge, die Gott uns gibt, mit denen wir nur richtig umgehen sollen. Dürfen wir Geld genießen? Ja, das sollen wir sogar. Geld ist ja etwas Wunderbares. Es erleichtert so viel, dass wir mit Geld wie mit einem Tauschmittel, wie mit einem Joker so viele Dinge eintauschen und umtauschen können. Wir können mit Geld sehr viel Gutes tun. Die Quäker, eine Frömmigkeitsbewegung in Amerika und später die Methodisten in England, hatten schon vor hunderten Jahren den guten Leitspruch: Verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst und gib so viel du kannst. Ich habe in der vergangenen Woche noch verschiedene Dinge zum Thema Geld gelesen und auch angeschaut und habe unter anderem auch einem berühmten Money Coach da mal gelauscht, also jemand, der Leute berät, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen. Und er sagte, wenn ein guter Mensch mehr Geld in die Hand bekommt, wird er noch mehr Gutes damit tun. Und wenn ein böser Mensch noch mehr Geld in die Hand bekommt, wird er noch mehr Böses damit tun. Dachte ich, ja, ganz logisch und stimmig. Und wieder kommt es auf das Herz an. Natürlich kann viel Geld den Charakter verderben, korrumpieren. Aber das muss nicht sein. Das Problem ist, wenn die Gier erwacht. Ich will noch mehr und ich kann nicht mehr loslassen. Ich muss es behalten und immer, immer mehr haben. Also, Geld ist nicht böse an sich, aber behüte dein Herz, denn in deinem Herz, daraus kommt das Leben, aus unseren Gedanken, unseren Einstellungen. Achte auf dein Herz, wem gehört es? Und der einfachste und zugleich unzweifelhafte Test zu deinem Herzen und zu deinem Geld: gib etwas von dem Geld und dann merkst du, ob dein Herz am Geld hängt. Das Ziel ist immer die Freiheit, ein freies Herz. Gott will nicht Gebundenheit, er will nicht Knechtschaft, sondern er will Freiheit. Einige von euch werden sich an unsere Veranstaltungsreihe 180 Grad erinnern. Dort haben wir das System kennengelernt, dass man Rückfragen stellen kann zu dem, was von vorne so erzählt wird. Und ich dachte mir, vielleicht passt das heute zu dem Thema, gerade auch bei so einem Zweiteiler. Ich habe selber gemerkt, dass ich mir während der Woche einfach mir immer noch viele Gedanken kamen, auch so von den Rückmeldungen, die ich von letzter Woche gehört hatte. Und da dachte ich mir, dass das passt. Auch wenn ich kein Money Coach bin, so ist es doch mindestens gut, dass vielleicht mal Fragen aus der Gemeinde oder auch gerne Kommentare hier auch mal zur Sprache kommen. Zwei Möglichkeiten gibt es heute. Ihr solltet alle einen Zettel bekommen haben mit dem Infozettel zusammen, wo ihr jetzt am besten jetzt schon während der Predigt, denn direkt nach Ende des ersten Teils, der auch gar nicht so lang sein wird, werden die Zettel eingesammelt, wo ihr also eine Frage stellen könnt oder wenn ihr sagt, das fehlt mir eigentlich noch oder Peter, wieso hast du dazu gar nichts gesagt? Oder ihr könnt eine SMS schicken Die Lara hier vorne hat ein Handy. Die Nummer blende ich euch jetzt ein. Ist nicht deine Nummer. Schade, wenn manche Leute vielleicht denken, nein, es ist nicht Laras Handy. Aber sie hat das Handy jetzt für diesen Zweck, um dann darauf die Fragen, Kommentare aufzuschreiben, die wir dann in einem zweiten Teil, ich die dann nochmal vorlesen werde, außer es ist vielleicht total daneben, dann werde ich es natürlich auch nicht lassen. Und vielleicht ja, mit einem Gedanken dann dazu versuche, darauf zu antworten. Nun kommen wir endlich zu unserem ersten Bibeltext. Der Text wurde beim letzten Bibelquiz am letzten Sonntag von zwei Leuten zitiert, von Lore und von Markus. Und ich dachte, er ist es wert, dass wir ihn nochmal genauer ansehen. Auch mit der Frage, ob wir diesen Text einfach so auf uns übertragen können. Wir lesen aus dem Propheten Maleachi. In den meisten unserer deutschen Bibeln ist es das letzte Buch im Alten Testament, so 400 bis 500 Jahre vor der Geburt Jesu, also ca. 2500 Jahre alt. Geografisch befinden wir uns im heutigen Israel, damals eine persische Provinz, in der die Rückkehrer aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind. Sie haben Tempel und Mauer wieder aufgebaut und das Leben läuft wieder recht normal. Bei genauerem Hinsehen, wenn wir diesen Text so ein bisschen im Zusammenhang lesen, ist es eher einer der erschreckenden Texte, der ein bisschen aufrüttelnd ist. Denn Gott muss das Volk so richtig an der Hand nehmen und ihnen jedes einzelne Ding erklären, wo sie völlig auf der falschen Spur unterwegs sind. Und immer wieder, wie so ein Refrain, kommt das durch dieses ganze Maleachi-Buch hindurch, dass die Leute sagen, wir machen doch nichts falsch. Was meinst du? Und Gott sagt, ihr müsst umkehren. Und sagen, worin sollen wir umkehren? Ist doch alles in Ordnung. Und so, wie gesagt, nimmt Gott das Volk immer wieder an die Hand und erklärt ihnen alles einzeln. Ziemlich direkt vor unserem Text, auch ein bekannter Abschnitt aus dem Prophetenbuch Maleachi, dass Gott sagt, ich war dabei. Ich war dabei, als du hier im Haus Gottes einen Bund geschlossen hast mit dem Weib deiner Jugend. Und jetzt bist du ihr treulos geworden, du hast dir eine junge, hübsche Ausländerin genommen und denkst, du kannst einfach so weiterleben. Und da wird Gott sehr grantig, sage ich mal. Er sagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf deine Gebete, du kannst rumheulen vor meinem Altar, was du willst. Ich möchte nicht, denn ich war dabei. Ich bin Zeuge von dem Bund, den du mit dem Weib deiner Jugend geschlossen hast. Maleachi 2, Vers 13, wer das nachlesen will. Und so spricht der Prophet weiter auf die Knie, wenn ihr das Gericht Gottes überstehen wollt. Ihr habt die Sünde so schön verpackt im Regal stehen, im Schrank, im Wohnzimmer, unter Bett, im Schlafzimmer, in der Küche, im Arbeitszimmer, in der Garage. Ihr merkt es gar nicht. Und so geht Maleachi im Namen Gottes ein Bereich nach dem anderen durch. Und so viel mal zum Zusammenhang, in dem dieser Text steht, in dem auch sehr viel Schönes gleich steht, wie wir sehen. Aber wie gesagt, der Zusammenhang, in dem der Prophet spricht, ist eher aufrüttelnd. Wir lesen die ersten beiden Verse, Maleachi 3, Vers 6 bis 7. Denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Und ihr Nachkommen Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Gott ändert sich nicht. Bei ihm ist kein Wechsel des Lichts noch Schattens, schreibt Jakobus. Er ist gerecht, er ist gut, er ist heilig, er ist gnädig. Deswegen ruft er sein Volk immer wieder zur Umkehr und hört nicht einfach auf. Er hat einen langen Weg mit seinem Volk hinter sich und er ist traurig. Ihr habt euch nicht geändert. Ihr lebt nicht in meinen Ordnungen und so war es schon immer. Und dann macht er ein unglaubliches Angebot. und er setzt seinen Namen darunter wie so einen Stempel und das passiert 4-mal in unserem Text. Immer wenn er sagt, ich will euer Gutes, wenn ihr in meinen Ordnungen lebt, wird es euch gut gehen, dann will ich euch segnen, spricht der Herr der Allmächtige, der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, wörtlich. Und jetzt dieses wunderschöne Versprechen. Kehrt um zu mir, dann kehre ich um zu euch. Dann wende ich mich zu euch, wenn du dich zu mir wendest. Bringt euer Leben in Ordnung, dann bin ich wieder ganz nah bei euch. Jakobus schreibt ganz ähnlich, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Aber dann wieder diese ernüchternde Frage, worin sollen wir umkehren? Warum? Was machen wir falsch? Wir lesen weiter, Vers 8 bis 9. Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Gott geht auf diese wiederkehrende Frage ein, worin sollen wir umkehren oder warum sollen wir umkehren? Ihr habt mich betrogen. Antwort, echt? Wie denn? Gott sagt mit dem Zehnt und den Abgaben, ihr seid verflucht, weil keiner von euch die vereinbarte Menge gibt. Nun kommt natürlich die Frage auf, was ist das denn, dieser Zehnt und was sind diese Abgaben? Eine uralte Ordnung, die uns in der Bibel bereits bei Abraham begegnet. Vor circa 4000 Jahren lebt Abraham. Und ganz einfach kann man es auf die Formel bringen, 10% von allem, was reinkommt, gehört Gott. Also alles, was reinkommt, wird verzehntet. Und später wurde diese Ordnung des Zehnten dann Teil des Bundes mit Israel. Mose beschreibt den Zehnt an mehreren Stellen im Gesetz. Also da war der Zehnt Teil des Bundesverhältnisses mit Gott. Es war nicht freiwillig. Und die hier angesprochenen Abgaben waren für die Versorgung der Leviten, also der Menschen, die vollzeitlich am Tempel waren. Lesen wir weiter, Vers 10. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Wow, was für ein Bild. Stell dir das vor, du brauchst in einer bestimmten Situation Segen. Dann öffnen sich oben im Himmel Fenster und Gott schüttet Segen herab. Er schüttet und schüttet Segen herab. Und natürlich ist hier im Bild zuerst die Landwirtschaft im Sinn. Wenn es in Israel regnet, dann fängt die Wüste an zu blühen. Gott sagt, teste mich, stell mich auf die Probe. Eine einzigartige Formulierung. Und nun müssen wir uns natürlich langsam fragen, gilt das irgendwie auch für uns? Wie können wir das auf uns anwenden? Wir lesen aber zuerst unseren Text zu Ende, Vers 11 bis 12. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Wieder 2-mal der Stempel von Gott. Ich sage es, der Herr der Heerscharen, der Gott über alle Götter. Und hier sind wir nun nochmal direkt in der antiken Landwirtschaft. Regen, keine Heuschrecken, volle Ernten, voller Segen. Alle Macht, alle Kraft, alle Herrlichkeit gehören diesem Gott, der diese Zusage macht. Die Nachbarvölker sind dann begeistert und sagen, wow, dieses Land ist wirklich besonders gesegnet. Und automatisch werden sie fragen, ob dieser Gott vielleicht auch was für sie sein könnte, wenn der so wunderbar segnen kann. Aber wie sieht es nun aus? Können wir dieses Segensangebot doch auf uns anwenden? Ich sagte schon, diese Formulierung ist einzigartig. Das Prinzip aber nicht. Gott segnet den, der in seinen Ordnungen lebt. Ein Grundsatz, der sich durch die ganze Bibel zieht. Im Alten Testament noch greifbarer, noch materieller als im Neuen Testament. Und doch, was sagt Jesus? Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Und noch etwas deutlich übersetzt die gute Nachricht. Schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß, denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Hört sich ziemlich ähnlich an wie diese Fenster im Himmel, die sich öffnen und da wird herabgeschüttet und herabgeschüttet und herabgeschüttet. Wenn du dich aufs Geben einlassen willst, beim Geben ist es wie bei allem, übe es ein Schritt für Schritt. Vielleicht hast du bisher noch gar nicht gegeben. Dann beginne mal mit 10 Euro im Monat. Immer wenn dein Geld für den Monat da ist, Gott wird es segnen. Und irgendwann gib vielleicht 20 Euro. Wenn du schon länger Christ bist und schon immer wieder was gibst, probiere es mit dem vollen Zehnten. Und wenn du schon länger den Zehnt gibst, dann lass dich herausfordern und lege Gott mal das Geld hin, was du gerade für das neue Auto angespart hast. Und sag Gott, hier bin ich, mit allem, was ich bin und was ich habe. Was willst du mit mir tun und mit diesem Geld? Nun kann es auch sein, dass du in einer Familie aufgewachsen bist, wo es immer knapp war. Geld war immer ein schwieriges Thema und so etwas prägt und kann auch Angst machen, kann eine ganz starke Zurückhaltung geben, ein Gefühl, boah, ich kann nicht geben, nee. Dann mache ich dir Mut, übe ein neues Muster. Immer wenn du gibst, sag, danke Vater, du versorgst mich. Danke Vater, du bist ein Belohner. Es wird nicht umsonst sein, wenn ich dir in deinem Namen für dich etwas gebe. Und nun noch zum Abschluss. Der erste Predigtteil ist gleich zu Ende. Also wenn ihr eine Frage habt, schreibt sie auf oder schreibt eine SMS. Ich weiß nicht, ob schon was angekommen ist. Bildschirm ist dunkel. Ich habe ein paar FAQs vorbereitet, die sogenannten häufig gefragten Fragen. Ich dachte schon, wenn vielleicht gar nichts kommt, dann können wir noch kurz darauf eingehen. Aber jetzt nochmal die Einladung, wenn ihr euch irgendein Gedanke noch wichtig ist, ihr eine Frage habt, schreibt es jetzt auf, gleich kommen die Sammler. Nun hört sich das ja schon fast so an, als könnten wir den Segen kaufen. Ist Gott käuflich und sein Segen? Nein. Gott ist und bleibt es. Der segnet. Gott segnet. Aber wir können etwas tun, was Segen behindert, und wir können etwas tun, was Segen fördert. Wie eine Pflanze, die wächst. Du kannst die Rose nicht aus dem Samen rausziehen, aber du kannst den Samen in gute Erde legen. Du kannst gießen. Du kannst düngen. Und was können wir tun, um das Kostbarste, was es gibt, zu fördern und wachsen zu lassen? Denn es ist doch so, wie das Sprichwort sagt, die Luther-Überschrift über Psalm 121, an Gottes Segen ist alles gelegen. Was können wir tun, damit Gott segnet? In Gottes guten Ordnungen leben, in Treue, in Wahrheit, in Reinheit, in Barmherzigkeit, in Vergebung und Versöhnung, in Umkehr, in gegenseitiger Ehrerbietung und eben in Großzügigkeit beim Geben. Und das habe ich versucht schon am Anfang bei den Missverständnissen zu sagen, es ist letztlich eine Befreiung. Ich musste es auch üben. Ich fand das auch nicht leicht. Einfach immer ein bisschen mehr zu geben und zu vertrauen, Gott, du versorgst. Aber dann ist es eine Freude zu geben. Eine Freude, auch Gott das Geld zu geben und sag Gott, jetzt mach du damit, was du tun willst. Zusammengefasst alles, was ich gerade gesagt habe, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten, die ganze Bibel in zwei Sätzen zusammengefasst. Amen.